Ich entsinne mich gut, dass diese Ballade uns auf ein Gespräch führte, in dem Ascher eine seltsame Anschauung kundgab. Ich erwähne diese Anschauung weniger darum, weil sie etwa besonders neu wäre, denn andere haben ähnliche Hypothesen aufgestellt, als wegen der Hartnäckigkeit, mit der Ascher sie vertrat. Seine Anschauung bestand in der Hauptsache darin, dass er den Pflanzen ein Empfindungsvermögen, eine Beseeltheit zuschrieb. Doch hatte in seinem verwirrten Geist diese Vorstellung einen kühneren Charakter angenommen und setzte sich in gewissen Grenzen auch ins Reich des Anorganischen fort. Es fehlen mir die Worte, um die ganze Ausdehnung dieser Idee, um die unbeirrte Hingabe meines Freundes an sie auszudrücken. Dieser sein Glaube knüpfte sich, wie ich schon früher andeutete, eng an die grauen Quadern des Heims seiner Väter. Die Vorbedingungen für solches Empfindungsvermögen waren hier, wie er sich einbildete, erfüllt in der Art der Anordnung der Steine, in dem sie zusammenhaltenden Bindemittel und ebenso auch in dem Pilzgeflecht, das sie überwucherte. Ferner in den abgestorbenen Bäumen, die das Haus umgaben, und vor allem in dem nie gestörten, unveränderten Bestehen des Ganzen und in seiner Verdoppelung in den stillen Wassern des Teiches. Der Beweis dieser Beseeltheit sei, so sagte er, zu erblicken, und als er das aussprach, schrak ich zusammen, in der hier ganz allmählichen, jedoch unablässig fortschreitenden Verdichtung der Atmosphäre, in dem eigentümlichen Dunstkreis, der Wasser und Welle umgab. Die Wirkung dieser Erscheinung, fügte er hinzu, sei der lautlos und grässlich zunehmende, vernichtende Einfluss, den sie seit Jahrhunderten auf das Geschick seiner Familie ausgeübt habe. Sie habe ihn zu dem gemacht, als den ich ihn jetzt erblicke, zu dem, was er nun sei. Solche Anschauungen bedürfen keines Kommentars, und ich füge ihnen daher nichts hinzu. Unsere Bücher, die Bücher, die jahrelang des Kranken hauptsächliche Geistesnahrung gebildet hatten, entsprachen, wie vermutet werden konnte, diesem fantastischen Charakter. Wir grübelten gemeinsam über solchen Werken wie Ververs et Chartreuse von Grasset, Belphegor von Machiavelli, Himmel und Hölle von Swedenborg, die unterirdische Reise des Nikolaus Klim von Holberg, die Chiromantie von Robert Flood, von Jean d'Andaginet und von de la Chambre, brüteten über der Reise ins Blaue von Tieck und der Stadt der Sonne von Campanella. Ein Lieblingsbuch war eine kleine Oktavausgabe des Directorium Inquisitorium des Dominikaners Emmerich von Giron. Und es gab Stellen in Pomponius Mela über die alten afrikanischen Satyrn und Ögipans, vor denen Ascher stundenlang träumend sitzen konnte. Sein Hauptentzücken jedoch bildete das Studium eines sehr seltenen und seltsamen Buches in gotischem Quartformat, einem Handbuch einer vergessenen Kirche, des Vigiliae Mortuorum Secundum Chorum Ecclesiae Maguntinae. Ich konnte nicht anders, als an das seltsame Ritual dieses Werkes und seinen wahrscheinlichen Einfluss auf den Schwermütigen denken, als er eines Abends, nachdem er mir kurz mitgeteilt hatte, dass Lady Magdalen nicht mehr sei, seine Absicht äußerte, den Leichnam vor seiner endgültigen Beerdigung in einer der zahlreichen Grüfte innerhalb der Grundmauern des Gebäudes aufzubewahren. Die rein äußere Ursache, die er für dieses Vorgehen angab, war solcher Art, dass ich mich nicht aufgelegt fühlte, darüber zu diskutieren. Er, der Bruder, war, wie er mir sagte, zu diesem Entschluss gekommen, infolge des ungewöhnlichen Charakters der Krankheit der Dahingeschiedenen, infolge gewisser eifriger und eindringlicher Fragen ihres Arztes und infolge der abgelegenen und einsamen Lage des Begräbnisplatzes der Familie. Ich will nicht leugnen, dass, wenn ich mir das finstere Gesicht des Mannes ins Gedächtnis rief, dem ich am Tage meiner Ankunft auf der Treppe begegnete, dass ich dann kein Verlangen hatte, einer Sache zu widersprechen, die ich nur als eine harmlose und keineswegs unnatürliche Vorsichtsmaßregel ansah. Auf Bitten Aschers half ich ihm bei den Vorkehrungen für die vorläufige Bestattung. Nachdem der Körper eingesargt worden war, trugen wir ihn beide ganz allein zu seiner Ruhestätte. Die Gruft, in der wir ihn beisetzten, war so lange nicht geöffnet worden, dass unsere Fackeln in der drückenden Atmosphäre fast erstickten und uns nur wenig gestatteten, Umschau zu halten. Die Gruft war eng, dumpfig und ohne jegliche Öffnung, die Licht hätte einlassen können. Sie lag in beträchtlicher Tiefe, genau unter dem Teil des Hauses, in dem sich mein eigenes Schlafgemach befand. Augenscheinlich hatte sie in früheren Zeiten der Feudalherrschaft als Burgverlies übelste Verwendung gefunden und hatte später als Lagerraum für Pulver oder sonst einen leicht entzündlichen Stoff gedient, denn ein Teil ihres Fußbodens sowie das ganze Innere eines langen Bogenganges, von dem aus wir das Gewölbe erreichten, war sorgfältig mit Kupfer bekleidet. Die Tür, aus massivem Eisen, hatte ähnliche Schutzvorrichtungen. Ihr ungeheures Gewicht brachte einen ungewöhnlich scharfen, kreischenden Laut hervor, als sie sich schwerfällig in den Angeln drehte.